Nach dem Krieg fanden im Hochlandlager Überlebende des nationalsozialistischen Rassenwahns eine vorübergehende Heimstatt. Unter amerikanischer Zuständigkeit wurden jüdische DPs, Displaced Persons, in handwerklichen Berufen ausgebildet, bevor sie nach Palästina auswanderten. 1949 übergaben die Amerikaner das Gelände dem bayerischen Staat. Das war die Zeit, als ein 25-jähriger Medizinstudent Eugen Polz das Lager besichtigte. Verwahrlost und ausgeplündert lagen die Gebäude da. Die Bevölkerung der Umgebung hatte sich schadlos gehalten. Hinter dem Verfall sah er eine Vision Gestalt annehmen.
Wir hatten uns bald nach dem Krieg, schon in den ersten Monaten, in neun jungen Gemeinschaften getroffen, die aus der katholischen Jugendbewegung gekommen sind und den Krieg überlebt haben. Wir haben uns als Heimkehrergeneration gefühlt, die noch einmal davongekommen sind und nun die Aufgabe hatten, die Welt neu zu gestalten. Wir hatten großen Idealismus und sahen natürlich die alltägliche Not als vordringlich, jenseits aller politischen Ideologien und so weiter, ist es darum gegangen, die Not, die beschrieben wurde mit einigen zigtausend vagabundierenden Jugendlichen allein in Bayern, die ohne Eltern als Schwemmgut nach dem Kriege übrig geblieben sind auf den Straßen Bayerns, ohne Arbeit, ohne Zukunft vagabundierten.
Für diese Jugendlichen sollte eine Gemeinschaftssiedlung aufgebaut werden, eigenverantwortlich und unabhängig von Staat und Amtskirche. Am 8. September 1949 wurde im Sitzungssaal des Münchner Rathauses der Verein Jugendsiedlung Hochland gegründet. Eugen Polz wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Als Vereinsziel bestimmte die Satzung die Errichtung einer Jugendsiedlung mit Wohnheim und Ausbildungsstätten für Eltern und heimatlose Jugendliche. Die Jugendlichen, so hieß es im Gründungsprotokoll, sollten wieder Vertrauen in die Zukunft und in ihre eigene menschliche Würde bekommen. Aber konnte dafür das ehemalige Hochlandlager der rechte Ort sein? Dort, wo Abertausende von Kindern und Jugendlichen politisch missbraucht worden waren?
Nun hat es in der Tat von verschiedener Seite Bedenken gegeben, dass dieser Geist oder Ungeist des Ortes nun wieder eine Fortsetzung findet. Aber ich war der Auffassung, wir können die Vergangenheit nicht vergessen machen. Man musste dort anfangen, wo man einen Ansatz hatte. Wir waren der Meinung, man kann mit neuem Geist diese alte Belastung überwinden.
Der Ort war gefunden, die Finanzierungssorgen blieben. Wortwörtlich jeder Pfennig zählte. Eugen Polz, ehemaliger Diözesan-Jugendführer, spornte die katholische Jugend an, ihre Spendenaktion Christkindlpfennig dem Projekt zu widmen. Immerhin, einige tausend Mark kamen zusammen. Und dann die rettende Hilfe aus Schweden.
Wir haben die gesamte Inneneinrichtung für das Wohnheim von einer schwedischen Stiftung Retterbarmen geschenkt bekommen. Wie die Damen auf uns gekommen sind, wissen wir nicht. Sie sind aufgetaucht. Ich bin mit ihnen in das Gelände rausgefahren. Ich weiß noch gut, wie wir am Boden gesessen sind, unsere Pläne ausgebreitet haben und die Damen eigentlich dann überzeugt haben, dass hier was entstehen kann. Und in relativ kurzer Zeit haben die von Schweden aus organisiert, uns die gesamte Inneneinrichtung des Wohnheimes zu beschaffen.
Die Damen von Retterbarmen, rettet die Kinder, haben an alles gedacht. Bis in liebevolle kleine Einzelheiten hinein statteten sie das Wohnheim für 55 Jungen aus. Schließlich gelang es auch, kleine Handwerksbetriebe in die Jugendsiedlung zu holen, die den Jugendlichen Ausbildungsplätze sicherten. Als Musikinstrumentenbauer, in einer Weberei, einer Schreinerei und als zukünftige Schlosser. Neben all dieser ehrenamtlichen Arbeit für die Jugendsiedlung büffelte Egon Polz bis tief in die Nacht für sein medizinisches Staatsexamen. Im Im Sommer 1950 findet die feierliche Einweihung der Jugendsiedlung Hochland statt. 55 Jungen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren haben eine neue Heimat gefunden.
Die Gemeinsamkeit war, dass sie weder Bindung an die Eltern noch sonst welche gesellschaftliche Bindungen hatten. Sie waren von der Straße weggekommen. Und wir haben sie eigentlich so aus ganz Bayern zusammengegabt. Und waren ja zum Teil Jugendliche, die schon ein Jahr oder länger nicht mehr in der Schule waren und in der Schule versagt haben.
Es gab auch Rückschläge. Das Heimleiter-Ehepaar erwies sich als ungeeignet. Mittlerweile lebten 70 Jugendliche in der Hochlandsiedlung. Eugen Polz, der inzwischen in München als Arzt arbeitete, entließ nach einem Besuch in der Jugendsiedlung die Heimleitung und überraschte seine Frau Ria Polz mit der Mitteilung:
Morgen früh musst du mit rausfahren nach Hochland und das übernehmen. Es waren damals 70 Buben und mir wurde schon ein bisschen mulmig.
Das kann ich mir vorstellen.
Kochen konnte ich auch für 70, ich komme aus dem Hotel, also das war kein Problem. Aber ich hatte Angst vor den Buben. Und das ging sehr viel besser, als ich je gedacht habe. Ich musste da in dem Jahr auch schauen, dass ich die in Lehrstellen untergebracht habe und dass ich das geschafft habe, das hat mir, glaube ich, bei den Buben großes Ansehen verschafft. Einen hatten wir, der hat immer wieder geklaut, wurde zwei- oder dreimal entlassen und ich bin also jedes Mal wieder zu dem Lehrherrn gefahren und haben gesagt, das können Sie nicht machen. Wir müssen auch schauen, wie wir mit denen fertig werden und Sie auch. Der Bub, der hat bis jetzt nicht gelernt, dass man nicht stiehlt. Er hat es auch nie so genannt, er hat immer gesagt, ich organisiere ja bloß. Und also wir haben ihn durch die Gesellenprüfung gebracht. Es war dann noch eine Cousine von mir aus Amerika da, die Arbeit sehr imponierte. Sie war Künstlerin und hat dann, wenn die Buben heimkommen, sind mit denen gemalt, mit denen getanzt und hat da doch eine ganz gute Note reingebracht.
Unentgeltlich, genauso wie auch Frau Polz nicht für Lohn arbeitete. Neudeutsch würde man das Selbstausbeutung nennen, ein Wort, das allen Beteiligten damals fremd war.
Wie viel Geld haben wir damals gehabt pro Bub? Das war doch keine 3 Mark.
Na, 2,75 gehabt. Ja.
Der Tagessatz.
Ja.
Wir mussten davon kochen, Wäsche waschen, also es die ganze Arbeit erledigen und es ist gegangen. Aber nur, weil alles umsonst geschafft hat. Also, und alle...
Ja, Gotteslohn.
Ja, da haben wir gar nicht dran gedacht. Man hat weder an Gotteslohn noch an sonst was denkt, sondern die Arbeit war da und man musste sie halt machen. Also haben wir sie gemacht.
2,75 Mark Tagessatz. Davon konnten, auch wenn das heute kaum noch vorstellbar ist, die Jungen gerade einmal satt werden. Aber für Schuhe an den Füßen oder Hosen an den Beinen reichte es bei aller hauswirtschaftlichen Fertig- und Findigkeit nicht.
Ich bin in München betteln gegangen um Unterwäsche und Strümpf für die Buben. Die hatten ja nichts. Und bekam immer wieder ganzen Posten, aber dann fehlten Anzüge. Und da hat dann Kohnen für jeden unserer Buben einen Anzug gemacht. Ich sehe es heute noch, das war ein graues Fischgrätmuster. Und waren sehr hübsch. Sie haben den Stoff gestiftet und haben es genäht für alle. Und da waren wir also sehr stolz drauf.
Durch eine großzügige Spende aus dem amerikanischen McCloy-Fonds konnte im Sommer 1950 auch das Zeltlager wieder eingerichtet werden. Bis zu 600 Jungen aus den zerstörten Großstädten fanden hier nun jedes Jahr Erholung. Wichtiger noch, sie lernten Demokratie. Ihre Zeltgemeinde verwalteten die Jungen selbst. Sie wählten einen Zeltrat, Bürgermeister und Fachreferenten. Die Lagerleitung, also die verantwortlichen Erwachsenen, war an die Beschlüsse des Zeltrates gebunden. Ein begeisterter Bericht findet sich im Isar-Leusach-Boten vom August 1951.
Keiner geht in der Masse unter. Jeder kann als freier Mensch eigener Prägung im Lager leben. Der Wunsch, das immer zu bleiben, soll die Jungen dann aus dem Lager heraus ins Leben begleiten. Denn nur freie Menschen können ein freies Europa der Zukunft bauen. Diese Erweckung zur Demokratie, wie sie hier praktisch vorgeführt wird und gleichzeitig als Erweckung zur individuellen Persönlichkeit erscheint, hat schon etwas sehr Überzeugendes.
Spätestens hier fällt auf, wo blieben die Mädchen? Warum waren sie weder in der Jugendsiedlung noch im Zeltlager zu finden?
Die Frage ist sehr interessant und ist uns ja überhaupt erst später gekommen. Wir haben ganz aus der männlichen Haltung raus die Arbeit begonnen. Damals war noch die Frage der gemeinsamen Erziehung von Jungen und Mädchen verpönt.
Man kam gar nicht auf die Idee.
Die Idee war gar nicht da.
Mitte der 50er Jahre war aus dem Nachkriegsdeutschland das Wirtschaftswunderland geworden. Das hatte auch Auswirkungen auf die Jugendsiedlung Hochland. Es gab keinen Mangel an Lehrstellen mehr. Im Sommer 1955 waren schließlich 30 Jungen in der Hochlandsiedlung. Als Retter in der Not trat das Ferien- und Erholungswerk der Erzdiözese Köln ein. Als Untermieter nutzte es bis Ende der 70er Jahre die Einrichtung als Erholungsheim und führte die Zeltlager weiter. 1981 wagte der Verein einen neuen Schritt hin zu zukunftsweisender Jugendarbeit. Die Umwandlung der Einrichtung in eine Jugendbildungsstätte. Auch dies war nur mit dem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement vieler zu bewerkstelligen. Die Jugendsiedlung Hochland e.V. wird in diesem Sommer ihr 50-jähriges Gründungsjubiläum feiern. Dr. Eugen Polz, der Gründer und Inspirator, wird an den Feierlichkeiten nicht mehr teilnehmen können. Er verstarb wenige Tage, nachdem er uns von den Anfängen der Jugendsiedlung Hochland erzählt hatte.
Ein bisschen stolz ist dabei, dass das so weit gelungen ist, dass wir durchgekommen sind. Denn wir sind ja immer da an der Kippe geschwebt. Und auch, dass wir den gesellschaftlichen Wandel mit abfangen haben können durch Änderung der Zweckbestimmung, sodass jetzt also diese Jugendbildungsstätte fast als Modell für ganz Bayern dort floriert.
Unsere Fahne ist mehr als der Tod. In der Reihe Land und Leute schilderte heute Monika Meister, wie aus einem bayerischen Lager der Hitlerjugend in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Jugendsiedlung Hochland wurde –